Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen, ja, intensiven Auseinandersetzung. Es geht um ein Thema, das viele von euch im gemeinnützigen Sektor sicher täglich umtreibt. Veränderung. Wie kriegen wir Wandel gut hin, gerade wenn Zeit und Geld knapp sind? Unsere Grundlage heute ist ganz frisch und ich finde ziemlich spannend, der Bericht State of Change Management in the Non-Profit Sector 2025. Das ist sozusagen die Essenz der ersten globalen Studie dieser Art.
Genau, die erste ihrer Art weltweit.
Und was ich daran besonders finde, die schaut eben nicht nur auf die großen, bekannten NGOs, sondern nimmt ganz bewusst auch die vielen, vielen kleineren und mittleren Organisationen in den Fokus. Die, die oft das Rückgrat bilden, aber in Studien leicht übersehen werden.
Absolut. Über 1200 Fachleute, 75 Länder, 6 Sprachen, das ist schon eine Hausnummer. Da steckt Substanz drin.
Ja, das Ziel war ja auch, endlich mal belastbares Wissen zu schaffen, wie Non-Profits Wandel wirklich pragmatisch angehen können. Also nichts Theoretisches, sondern was Handfestes für den Alltag.
Richtig. Weg von den Hochglanzstrategien hin zu dem, was wirklich funktioniert, wenn die Decke kurz ist.
Unsere Mission für dich ist also jetzt, die wichtigsten Punkte und vor allem diese 10 zentralen praktischen Empfehlungen aus dem Bericht rauszuziehen. Was sind denn die echten Hebel, die auch mit, sagen wir mal, schmalem Budget funktionieren? Okay, lass uns da mal eintauchen.
Gerne.
Wir gehen die 10 Empfehlungen jetzt nicht stur von 1 bis 10 durch. Das wäre ja langweilig. Viele hängen ja auch eng zusammen. Lass uns mal mit einem Bereich starten, der sich um realistische Planung und Ressourcen dreht. Das scheint ja echt so ein Knackpunkt zu sein, oder?
Oh ja, das zieht sich durch.
Die erste Empfehlung da, Kapazitätsprüfungen zur Routine machen. Klingt erstmal fast banal, aber die Studie sagt, Organisationen, die vorher checken, ob die Leute überhaupt Luft für ein neues Projekt haben, die sind rund 8-mal erfolgreicher bei Veränderungen.
Ja, 8-mal, das ist eine der stärksten Zahlen im Bericht, finde ich. Und das Faszinierende ist, wie du sagst, es klingt simpel, aber die Lösung ist oft simpel.
Mhm.
Es geht nicht darum, riesige Analysen zu fahren. Die Studie betont eine ehrliche Runde im Team, so nach dem Motto, Leute, packen wir das wirklich neben allem anderen? Vielleicht eine schnelle Umfrage zur Auslastung. Oder einfach mal die Frage, okay, was bräuchte es konkret, damit das klappt?
Also wie viel Zeit, welche Ressourcen?
Genau, das kann schon reichen, um Überlastung zu vermeiden. Der Trick ist, das zur Routine zu machen, ein Reflex, bevor man Ja sagt. Ehrlich sein, nicht nur schnell zustimmen.
Verstehe. Aber wie sorgt man dafür, dass das nicht nur so ein Alibi-Check wird? Ja, ja, kurz drüber geredet, passt schon. Und am Ende sind trotzdem alle am Limit.
Gute Frage. Die Qualität dieser Prüfung ist natürlich entscheidend. Nur Fragen, habt ihr Zeit? Reicht nicht.
Okay.
Man muss tiefer bohren. Welche anderen Aufgaben müssen dafür liegen bleiben? Woher nehmen wir die Stunden? Ganz konkret. Können wir was anderes stoppen oder anders machen? Wenn das ehrlich beantwortet wird und es auch mal Konsequenzen hat, also ein Nein oder ein Später, dann ist es kein Alibi. Dann steuert man damit wirklich.
Logisch. Und das passt ja perfekt zur zweiten Empfehlung, die Veränderungslast ausbalancieren. Die Daten zeigen nämlich, viele Non-Profits neigen dazu, sich zu viel aufzuladen. Mehrere große Dinge parallel, das ist wohl eher normal.
Ja, leider. Priorisierung.
Was ist jetzt strategisch dran?
Richtig. Was kann warten? Müssen wir das sequenzieren? Oder können wir vielleicht kleiner starten und später aufstocken, also skalieren? Braucht es vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Die Kunst ist halt, die Ambitionen mit dem realistisch Machbaren zusammenzubringen. Immer mit Blick auf die Strategie natürlich.
Bleiben wir mal bei den Ressourcen. Da gibt es ja noch die Geldseite. Empfehlung 7. Veränderung in Strategie und Budgets verankern. Die Studie sagt, nicht mal jede vierte Organisation plant explizit Budget für die Mitarbeiterunterstützung bei Change ein. Das ist doch verrückt, oder?
Ja, das ist schon bemerkenswert.
Man plant Geld für Technik, für Berater vielleicht, aber nicht für die Menschen, die es machen müssen.
Das ist leider oft so eine Schieflage. Die menschliche Seite wird als weicher Faktor gesehen, der keine harten Euros braucht. Aber das ist Quatsch.
Stimmt.
Kommunikation kostet Zeit. Training kostet Geld. Oder zumindest Arbeitszeit. Coaching auch. Wenn Veränderung aber fest in der Strategie steht und dafür auch, und sei es nur eine kleine Zeile im Projektbudget auftaucht, dann sendet das ein Signal. Das ist wichtig, das ist echte Arbeit, dafür schaffen wir Ressourcen.
Es legitimiert den Aufwand.
Genau. Macht ihn sichtbar, selbst wenn es erstmal nur um interne Zeit geht, die anerkannt wird.
Und noch eine Ressource, die oft übersehen wird, sagt Empfehlung 10, übersehene Ressourcen mobilisieren. Damit sind Freiwillige gemeint, informelle Leader, also Leute ohne Chefposten, die aber Einfluss haben, und auch externe Partner. Die bleiben bei Change oft außen vor.
Ja, total schade. Das ist echt eine verpasste Chance, gerade wenn die Kapazitäten eh schon knapp sind. Diese Gruppen bringen ja nicht nur Hände und Köpfe mit, sondern oft auch ganz andere wertvolle Perspektiven. Freiwillige sind oft super motiviert, wenn es um die Mission geht. Informelle Leader können Brücken bauen, Vertrauen schaffen. Externe bringen Spezialwissen.
Man muss sie nur einbinden.
Frühzeitig und bewusst. Das kann das Kernteam entlasten, die Akzeptanz fördern und den ganzen Prozess einfach, ja, reichhaltiger machen. Das ganze Ökosystem nutzen sozusagen.
Okay, fassen wir den ersten Block mal kurz zusammen. Realistisch planen, ehrlich auf die Kapazitäten schauen, priorisieren, auch die Menschen budgetieren und alle Kräfte an Bord holen. Klingt nach einem soliden Fundament.
Auf jeden Fall.
Dann lass uns jetzt zum nächsten großen Feld kommen. Die menschliche Seite. Kommunikation, Unterstützung, Kultur. Da scheint es ja laut Studie auch ordentlich zu knirschen. Empfehlung 4 hat mich echt aufhorchen lassen. Die Kommunikationskluft schließen.
Ja, die hat's in sich. Die Daten zeigen da eine krasse Diskrepanz. Führungskräfte finden ihre eigene Kommunikation bei Veränderungen oft super stark unterstützend. Fragt man aber die Manager und die Leute an der Basis, kommt das oft ganz anders an. Unklar, zu wenig, nicht empathisch genug. Und das ist fatal.
Warum?
Weil es Vertrauen zerstört, Unsicherheit sät und die ganze Veränderung ausbremst. Total frustrierend für alle.
Liegt es daran, dass die Chefs schlecht kommunizieren oder kommt es einfach nicht an?
Wahrscheinlich ein Mix. Manchmal fehlt die Klarheit, manchmal wird zu viel vorausgesetzt. Aber oft ist Kommunikation halt eine Einbahnstraße von oben nach unten.
Sendemodus.
Genau. Was fehlt, ist der Dialog, das aktive Hinhören, mal nachfragen. Hey, was ist bei euch angekommen? Welche Fragen habt ihr? Was macht euch Sorgen? Man braucht sichere Räume, wo auch Kritik okay ist, ohne dass man gleich Konsequenzen fürchten muss.
Und das nicht nur einmal, sondern laufend.
Kontinuierlich. Nicht nur die eine große Ankündigung. Und immer wieder der Bezug. Warum machen wir das? Was hat das mit unserer Mission, unserer Strategie zu tun?
Verstehe. Und die Manager, die sitzen da ja mittendrin, ne? Zwischen oben und unten.
Absolut. Schlüsselpositionen. Die müssen ja übersetzen und multiplizieren. Aber dafür brauchen sie selbst genug Futter, Infos, Kontext und eben Unterstützung. Das ist Empfehlung 5. Unterstützung für Manager und Teams stärken.
Ah, okay.
Und da zeigt die Studie wieder eine Lücke. Manager fühlen sich deutlich weniger unterstützt, als die Führung glaubt. Teilweise lag deren Wahrnehmung bei nur der Hälfte von dem, was die Chefs angegeben haben.
Krass. Was heißt Unterstützung da konkret? Mehr Geld, mehr Schulung?
Nicht nur. Klar, eine Change-Schulung oder Coaching kann helfen, aber oft sind es grundlegendere Sachen.
Zum Beispiel?
Klare Erwartungen, regelmäßige Check-ins und zwar nicht nur über Zahlen, sondern auch, wie geht's dir, wie geht's dem Team. Wirklich zuhören, wenn es Probleme gibt. Sichtbare Rückendeckung von oben, auch wenn es schwierig wird. Vielleicht einfache Tools, Vorlagen für die Teamkommunikation. Und ganz zentral, Manager müssen das Gefühl haben, sie können das mittragen, weil sie den Sinn verstehen und die Führung hinter ihnen steht. Sie müssen die Warum-Frage überzeugend beantworten können.
Klingt logisch. Das ist viel direktes Miteinander. Aber was ist mit dem großen Ganzen, der Organisationskultur? Die spielt doch sicher auch rein. Empfehlung 6, Kultur sichtbar und nutzbar machen. Was heißt das?
Kultur ist ja oft so ein bisschen diffus, ne? Aber die Studie macht klar, Kultur beeinflusst ganz konkret, ob Veränderungen klappen. Sie kann Motor sein oder Bremse.
Okay, was ist der Motor?
Förderlich sind laut den Daten Kulturen, die stark auf die Mission ausgerichtet sind, wo Kollaboration und Offenheit wirklich gelebt werden. Wo auch eine Lernkultur da ist, also Fehler sind okay, wir lernen draus.
Und die Bremsen?
Keiner entscheidet, um niemandem weh zu tun. Das lähmt dann total.
Verstehe. Und wie macht man Kultur dann nutzbar? Man kann sie ja nicht einfach umschalten.
Nee, das ist ein Marathon. Aber der erste Schritt ist, sie sichtbar zu machen. Also genau diese förderlichen und hinderlichen Punkte in der eigenen Organisation mal benennen. Offen drüber reden. Wo leben wir unsere Werte? Wo behindert uns unsere Art zu arbeiten?
Aha.
Wenn man das erkennt, kann man ansetzen. das Gute stärken, als Ressource nutzen und das Hinderliche angehen, nicht mit einem Kulturbefehl, sondern indem man konkretes Verhalten, Prozesse, Strukturen ändert, die das befördern. Führungskräfte, die das verstehen, haben einen echten Hebel.
Wichtiger Punkt, Kultur nicht als gegeben nehmen, sondern gestalten. Kommen wir zum letzten Block, Prozesse und Werkzeuge wirksam machen. Da gibt's ja auch oft die Lücke zwischen Plan und Realität. Empfehlung 8. Frameworks in die tägliche Praxis überführen. Viele haben wohl so ein Change-Modell, aber es liegt in der Schublade.
Ja, genau, das Schubladen-Framework-Phänomen. Über 40% sagen, sie haben eins, aber nur rund 20% nutzen es konsequent.
Woran liegt's?
Die Konzepte sind da, aber prägen nicht den Alltag. Oft sind die Modelle zu komplex, zu theoretisch, passen nicht zur Realität oder es fehlt die Zeit und das Wissen, sie anzuwenden.
Also braucht nicht jede kleine NPO jetzt ein Riesen-Change-Modell?
Nein, auf keinen Fall. Darum geht's nicht. Sondern?
Wenn man einen Ansatz hat, dann muss er so einfach und pragmatisch sein, dass er wirklich im Alltag ankommt.
Einfachheit ist Trumpf.
Absolut. Lieber eine simple Checkliste statt eines 100-Seiten-Handbuchs. Vielleicht ein gemeinsames Board, wo jeder sieht, was läuft. Kurze, regelmäßige Briefings für die Manager zu den Kernpunkten. Weniger aber gelebte Routinen sind besser als komplexe Theorie. Es geht um eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis für den Prozess.
Ein anderes Werkzeug oder eher eine Praxis, die oft fehlt. Ergebnisse verfolgen, nicht nur Aktivitäten. Das ist Empfehlung 9. Viele messen Teilnehmerzahlen bei Schulungen, aber nicht, ob's was gebracht hat. Das ist doch eigentlich fundamental, oder? Gerade im Non-Profit-Bereich. Ja, absolut. Kritischer Punkt. Oft liegt der Fokus auf dem Output, was haben wir gemacht, statt auf dem Outcome. Was hat sich dadurch verändert?
Warum ist es so?
Teils, weil Aktivitäten leichter messbar sind, teils auch wegen Druck von außen, Aktivitäten nachzuweisen. Aber wenn du nicht prüfst, ob die Veränderung, der neue Prozess, die neue Software auch die gewünschten Ergebnisse bringt.
Zeit gespart, Qualität verbessert, Wirkung erhöht.
Genau, dann stocherst du im Nebel. Du kannst nicht lernen, nicht nachsteuern und den Nutzen auch nicht belegen.
Wie geht das besser ohne riesige Evaluationen?
Wieder. Klein anfangen. Ein, zwei klare Ergebnisindikatoren pro Initiative reichen oft schon. Was ist das Kernziel? Wie können wir messen, ob wir näher kommen? Vielleicht eine einfache Vorher-Nachher-Befragung, Analyse von Zeiten, Feedback von Zielgruppen. Das muss man von einfach an mitdenken und integrieren. Das verbindet Aufwand und Nutzen.
Und zum Schluss noch ein Werkzeug, das gerade erst richtig kommt, KI. Empfehlung 3 sagt, KI als Kapazitätsbooster nutzen, nicht als Ablenkung. Die meisten Non-Profits sind da ja noch am Anfang, laut Studie.
Das stimmt. Viel Neugier, aber auch Unsicherheit. Wenig Strategie. Eher so punktuelle Experimente.
Mhm.
Die Empfehlung warnt halt davor, jedem Hype hinterher zu rennen und Ressourcen in Dinge zu stecken, die wenig mit der Mission zu tun haben oder deren Nutzen unklar ist.
Sondern
pragmatisch schauen, wo kann uns KI wirklich helfen? Repetitive Aufgaben automatisieren, Infos schneller finden, zusammenfassen, Kommunikation unterstützen. Kleine Pilotprojekte, vielleicht im Fundraising, bei der Datenanalyse für die Wirkungsmessung oder im Wissensmanagement, können Kapazitäten freischaufeln, ohne zu überfordern. Der Fokus muss sein, dient es der Mission und entlastet es die Leute.
Verstanden. Okay, wir sind jetzt diese 10 Empfehlungen durchgegangen. Ressourcen, Menschen, Prozesse. Puh, also was nehmen wir da jetzt mit? Was ist so die Kernbotschaft für dich aus der Studie?
Für mich ist das Zentrale. Erfolgreiches Change-Management im Non-Profit-Sektor muss vor allem eines sein. Angepasst.
Angepasst.
Ja. Angepasst an die knappen Ressourcen, angepasst an die Kultur und vor allem angepasst an die Menschen, die es tragen müssen. Es geht nicht um das eine Riesenmodell, sondern um pragmatische Schritte.
Also realistisch planen.
Offen kommunizieren, Manager stärken, Kultur nutzen, alle Ressourcen einsetzen. Die Studie gibt da echt gute, konkrete Punkte.
Das heißt, es ist weniger ein Rezept, mehr so ein Werkzeugkasten.
Genau. 10 Hebel, an denen man ziehen kann. Nicht jede Organisation muss alle 10 gleichzeitig bewegen. Aber es ist eine super Grundlage, um mal zu reflektieren. Wo stehen wir? Wo drückt der Schuh am meisten? Wo können wir mit einfachen Mitteln viel erreichen? Das wirft echt eine wichtige Frage auf, finde ich.
Und die wäre?
Naja, die Frage, die sich jede Organisation stellen sollte. Welcher eine Bereich aus diesen Empfehlungen ist bei uns gerade der größte Engpass? Oder wo liegt das größte Potenzial? Und was wäre dann der allerkleinste, machbare erste Schritt, um genau da anzufangen?
ins Handeln kommen, aber fokussiert.
Genau. Fokussiert und realistisch.
Das ist ein guter Impuls zum Schluss. Vielleicht ist das ja genau die Frage für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Mitnehmen. Wenn du morgen nur eine einzige Sache aus diesen Ideen in deiner Organisation anstoßen könntest, sei es eine ehrliche Kapazitätsdiskussion, ein Gespräch über Kommunikationskultur oder das Festlegen eines einfachen Ergebnisindikators, was wäre das? Und was wäre dieser allererste Minischritt, um loszulegen? Denn darum geht's ja. Wandel nicht nur verstehen, sondern auch machen.